Reaktion. KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir die Sondersendung zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März, Dilkuscha und die Bernsteinkette. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea startet Marschflugkörper. Kommissarischer Präsident Che spricht mit US-Finanzminister in Videokonferenz. Industrieminister trifft erstmals 9 US-Amtskollegen. Nordkorea hat nach eigenen Angaben kürzlich strategische Marschflugkörper gestartet. Die Zeitung der Arbeiterpartei Rodong Shinmun berichtet am Freitag, dass am vergangenen Mittwochvormittag unter Aufsicht von Machthaber Kim Jong-un ein Training zum Abschuss strategischer Marschflugkörper durchgeführt worden sei. Laut der Zeitung trafen die Geschosse ihr Ziel präzise. Die Zeitung veröffentlichte auch Fotos dazu. Kim Jong-un habe sich dem Bericht zufolge mit dem Testergebnis zufrieden gezeigt. Die Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit der nuklearen Abschreckung müsse laufend überprüft und deren Stärke nach außen hin demonstriert werden. Dies gehöre zu einer verantwortungsvollen Kriegsabschreckung, habe der Machthaber gesagt. Südkoreas kommissarischer Präsident Choi Sang-mok hat in einer Videokonferenz den neuen US-Finanzminister Scott Bessent darum gebeten, Südkoreas Beitrag zur US-Wirtschaft bei künftigen Zollentscheidungen zu berücksichtigen. Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums fand das Gespräch am Freitag um 8.15 Uhr koreanischer Zeit statt. Es war das erste offizielle Gespräch der beiden Finanzminister seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit. Dabei ging es vor allem um wirtschaftspolitische Themen wie US-Zollmaßnahmen, südkoreanische Investitionen in den USA sowie die Wechselkurspolitik. Nach Angaben des Ministeriums in Seoul bat Che darum, Südkoreas wirtschaftlichen Beitrag bei politischen Entscheidungen, insbesondere im Zusammenhang mit wechselseitigen Zöllen, zu berücksichtigen. Südkoreas Industrieminister hat erstmals seinen neuen US-amerikanischen Amtskollegen getroffen. An Dok-gun und Howard Lutnick hätten am Donnerstag in Washington die Schaffung von Kanälen für die Zusammenarbeit im Schiffbau sowie bei Zollfragen vereinbart, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit. An habe außerdem um eine Ausnahmeregelung für Südkorea angesichts der möglichen US-Zollmaßnahmen gebeten. Lutnick habe auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Handelsdefizit der USA zu reduzieren und seine Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Südkorea geäußert. Konkrete Pläne für mögliche Zölle auf koreanische Produkte seien nicht besprochen worden. An erläuterte, dass Südkorea mehr Energie aus den USA importieren wolle, darunter Gas und Erdöl, um auf diese Weise einen Beitrag zu einer ausgeglicheneren Handelsbilanz zu leisten. Darüber hinaus bot er an, eine regierungsübergreifende Taskforce für die öffentlich-private Zusammenarbeit im Schiffbau einzurichten. US-Präsident Trump hatte zuvor Interesse an einer solchen Initiative bekundet. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag unangekündigt mit einem hohen Funktionär der Arbeiterpartei Nordkoreas getroffen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der Nachrichtenagentur TASS, dass Putin im Kreml mit Ri Hyong, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas, zusammengekommen sei. Der Kreml veröffentlicht ein Video auf Telegram, in dem gezeigt wird, wie Putin Ri empfängt. Worüber die beiden gesprochen hatten, wurde nicht bekannt. Ri leitet eine Delegation der Arbeiterpartei, die auf Einladung der russischen Regierungspartei Einiges Russland am Montag zu einem Besuch in Moskau eintraf. Die Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf für höhere Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen verabschiedet. Eine Reihe von Änderungsentwürfen zu Steuergesetzen, darunter das sogenannte K-Chips-Gesetz, wurden am Donnerstag in der Plenarsitzung gebilligt. Das K-Chips-Gesetz sieht die Erhöhung der Steuergutschriften für Halbleiterinvestitionen um jeweils 5 Prozentpunkte vor. Großunternehmen und große Mittelständler können demnach für ihre Investitionen in Halbleiteranlagen von einer Steuergutschrift von bis zu 20% profitieren, kleine und mittelständische Unternehmen von bis zu 30%. Ein anderer gebilligter Entwurf sieht die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Neues Wachstum, Grundlagentechnologie und nationale strategische Technologien um 5 Jahre auf 2029 vor. Die Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung im Halbleiterbereich wird um 7 Jahre bis Ende 2031 verlängert. Südkorea hat letztes Jahr laut einer Studie über die Reife der Demokratie den 32. Platz unter 167 Ländern belegt. Damit fiel das Land gegenüber dem Vorjahr um 10 Ränge zurück. Das ergab der Demokratieindex 2024, den die Economist Intelligence Unit am Donnerstag veröffentlichte. Es handelt sich dabei um die Forschungs- und Analyseabteilung des britischen Medienunternehmens The Economist Group. In dem Bericht hieß es, dass die Noten für Südkorea hinsichtlich der Regierungsfunktionen und der politischen Kultur aufgrund der Ausrufung des Kriegsrechts und der politischen Sackgasse seitdem nach unten korrigiert worden seien. Die Folgen der Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol hätten die Polarisierung und die Spannungen im Parlament und in der Öffentlichkeit verschärft. Dies werde wahrscheinlich auch 2025 anhalten. Südkorea erhielt 7,75 von 10 möglichen Punkten und fiel damit wieder in die Gruppe der defekten Demokratien zurück, nachdem es seit 2020 4 Jahre in Folge als vollständige Demokratie eingestuft worden war. Nordkorea zählt auch in diesem Jahr im globalen Freiheitsindex zu den Schlusslichtern. Das geht aus dem aktuellen Bericht der in Washington ansässigen Menschenrechtsorganisation Freedom House hervor. Laut der Analyse erhielt Nordkorea in der Kategorie bürgerliche Freiheiten, die unter anderem die Meinungsfreiheit bewertet, nur 3 von möglichen 60 Punkten. Im Bereich politische Rechte, zu dem Wahlsystem und politische Teilhabe zählen, bekam das Land keinen Punkt von möglichen 40 Punkten. Damit erhielt Nordkorea insgesamt 3 von 100 Punkten. Von den insgesamt 208 bewerteten Ländern und Gebieten schnitten nur 6 schlechter ab, darunter die von Russland besetzten Teile der Ukraine, Tibet, der Südsudan, Turkmenistan, der Sudan und der Gazastreifen. Freedom House bezeichnete Nordkorea als Einparteienstaat unter der Herrschaft einer dynastischen totalitären Diktatur, die regelmäßig schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begeht. Der Bericht verweist unter anderem auf eine allgegenwärtige Überwachung, willkürliche Verhaftungen sowie Inhaftierungen und äußerst harte Strafen für politische Vergehen. Südkorea bewirbt sich erneut um die Austragung des Asien-Cup 2031, dem größten Fußballturnier Asiens. Wie der koreanische Fußballverband am Freitag mitteilte, wurde am Vortag beim asiatischen Fußballverband AFC offiziell Interesse bekundet. Die Austragung des Turniers war eines der zentralen Wahlversprechen von KFA-Präsident Chung Mong-kyu, der kürzlich seine 4. Amtszeit antrat. Laut internationalen Medien gaben auch Australien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Indonesien jeweils eine eigenständige Bewerbung als Gastgeber ab. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort wird der Asiatische Fußballverband 2026 bekannt geben. Südkorea hatte den Asienpokal zuletzt 1960 bei dessen zweiten Auflage ausgerichtet. Bei der Vergabe für 2023 hatte Südkorea in der finalen Auswahlrunde gegen Katar das Nachsehen. Laut der koreanischen Tourismusorganisation haben im vergangenen Monat 1,12 Millionen ausländische Touristen Südkorea besucht. Dies entspricht einem Anstieg von 26,8% im Vergleich zum Vorjahr. Damit erreichte die Zahl der Besucher 93% des Niveaus von 2019 und damit vor der Corona-Pandemie. Die meisten Touristen, und zwar 364.000 Besucher, kamen aus China, gefolgt von Japan mit 175.000, Taiwan mit 135.000, den USA mit 74.000 und Hongkong mit 44.000. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Als ich hörte, dass Dilkusha zum Kulturdenkmal erklärt werden solle, erschien mir dies nur logisch. Alle Relikte sollten nach Dilkusha zurückgebracht werden, denn schließlich ist es ihr Haus.
Jennifer Lindley Taylor, eine kalifornische Künstlerin, hat viel gehört von Dilkusha, dem Haus der Kindheit ihres Vaters Bruce Taylor im weit entfernten Korea. Bruce hatte oft davon gesprochen, wie er dort aufgewachsen war, in jenem Haus, dessen Name auf Sanskrit so viel bedeutete wie Freude des Herzens. Ihre Großeltern Albert und Mary Taylor hat mit ihrem Sohn Bruce dort gelebt. Dessen Wunsch war es bis zuletzt gewesen, dorthin zurückzukehren, was Jennifer zur Stiftung etlicher Familienerbstücke nach Korea bewegt hatte.
Während meiner Suche nach diesem Haus namens Dilkusha kam ich mit den Taylors in Kontakt. Als Bruce Taylor im Jahr 2006 Korea besuchte, stiftete er Fotos von Kaiser Kojongs Begräbniszeremonie und von Seoul aus dem Jahre 1929. Bruce starb im Dezember 2015, aber seine Tochter Jennifer spendete alle Erbstücke der Familie, um Dilkusha wieder einzurichten. Im Oktober 2016 fuhr ich nach Mendocino, um diese Erbstücke abzuholen.
Kim Dong-jun vom Solar Museum für Geschichte hat mit den Erbstücken der Familie Taylor eine Sonderausstellung eingerichtet.
Die Ausstellung zeigt das Leben von Albert und Mary Taylor und ihr Haus in Seoul. Mary nannte das Haus Dilkusha, inspiriert durch eine Reise nach Lucknow in Indien. Chain of Amber ist der Titel von Mary Taylors Autobiografie über ihr Leben in Joseon zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft.
Willkommen zur KBS World Radio Sondersendung zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März. Dilkusha und die Bernsteinkette, so der Titel dieser Sendung, in der es um eine ausländische Familie gehen soll, die die historischen Ereignisse in Seoul zu Beginn des 20. Jahrhunderts unmittelbar miterlebt hat. Durch die Sendung begleitet sie Jan Dirks. Die Geschichte der Familie Taylor hätte für immer in Vergessenheit geraten können. Bruce Taylor wollte das Haus seiner Kindheit wiederfinden, konnte sich aber nicht an den genauen Ort oder die Adresse erinnern. Alles, was er noch wusste, war, dass neben dem Haus ein Ginkgo-Baum gestanden hatte, den ein General gepflanzt hatte, der im Jahre 1592 gegen die einfallenden Japaner gekämpft hatte. Professor Kim Ik-sang von der Abteilung für Film und Theater an der Seoul-Universität nahm diesen vagen Hinweis auf und kam so der Geschichte der Familie Taylor auf die Spur.
2005년도에 제가 샌프란시스코 총영사관에서 한국영화 제작카페 단체로 메일을 받았는데
2005 erhielt ich eine Sammel-E-Mail vom koreanischen Filmcafé des koreanischen Generalkonsulats in San Francisco. Man bat mich, einen Film zu drehen über einen alten Mann in Mendocino, Kalifornien, der behauptete, mit seiner Familie in Korea gelebt zu haben und Dokumente über die Bewegung des 1. März zu besitzen. Also machte ich mich auf, um Bruce Taylor zu treffen. Er gab mir die Autobiografie Dilkusha and Chain of Amber und sagte, er wolle Dilkusha, das Haus seiner Kindheit, wiederfinden. Die Adresse, an die er sich erinnerte, war auf Japanisch und daher nicht mehr auffindbar. Aber in dem Buch hieß es, das Haus habe sich in der Nähe des Sodemun-Gefängnisses befunden, und so fragte ich in der Gegend nach einem Ort mit einem alten Ginkgo-Baum. Man nannte mir Hengchondong, ich kontaktierte das dortige Bürgerbüro und ein Angestellter sagte mir, dass es dort tatsächlich so ein Haus gebe. So konnte ich das Haus von außen anschauen. Das Haus und der Baum waren tatsächlich noch dort.
Dilkusha, das Haus neben dem Ginkgo-Baum, das Haus, in dem Bruce Taylor seine Kindheit verbracht hat. Dieses Haus im westlichen Stil wurde erbaut von Bruce' Eltern Albert und Mary Taylor. Hier lebten sie bis 1942, als sie gezwungen wurden, Seoul zu verlassen. Unternehmen wir eine kleine Zeitreise. Im September 1917 heiraten Albert und Mary, ein amerikanischer Bergbaugeschäftsmann und eine britische Bühnenschauspielerin, und kommen gemeinsam nach Korea.
Ist ein Bernsteinschmuck aus Korea, sagte Albert und gab mir eine wunderschöne Halskette. Ich war traurig gewesen, weil meine alte Halskette kaputt gegangen war. Kurz darauf heirateten wir in Bombay in Indien und kamen im September 1917 über Busan nach Seoul. Am Bahnhof beim Namdaemun stiegen wir in den Wagen meines Schwagers William und fuhren zu einem kleinen grauen Haus in der Nähe des Seodaemun. Hier begann unser Abenteuer in Seoul. Ich war erstaunt zu hören, dass ganz in der Nähe rund 150 andere Ausländer verschiedener Nationalitäten wohnten. Im Winter sollte es hier verschiedene Unterhaltungspartys geben, die besten aber seien die im Seoul Union Club, so hieß es.
Albert und Mary Taylor ließen sich im Herbst 1917 in Seoul nieder. Nach Marys Beschreibungen lebten damals etwa 150 Ausländer in der Nähe. Kim Seung-tae, Leiter des Instituts für christliche Geschichte in Korea, erläutert.
Nach Angaben des Statistikregisters der damaligen japanischen Verwaltung in Korea lebten damals etwa 66.000 Japaner und etwa 1.700 Chinesen in Seoul. Andere Nationalitäten umfassten 122 Haushalte mit insgesamt 290 Personen, Kinder mit eingerechnet. Marys Erinnerung stimmt also ziemlich genau.
Was waren die Gründe für diese Ausländer, nach Korea zu kommen?
Die meisten der westlichen Ausländer waren Missionare und ihre Familien. Außerdem gab es Diplomaten und ihre Familien, sowie Geschäftsleute, Händler, Journalisten und Reisende.
Gab es damals auch Gemeinschaften unter den Ausländern?
Natürlich, Ausländer durften nur in bestimmten Gebieten in der Nähe des Hafens wohnen. Aber Diplomaten mussten in Seoul wohnen und so gab es ausländische Gesandtschaften im Gebiet Cheongdong in Seoul. Deren Angehörige und auch Missionare siedelten sich in dieser Gegend an.
Mary Taylor erzählt, dass im Seoul Union Club die Partys am besten gewesen seien. Was für ein Ort war dieser Seoul Union Club?
Ein Treffpunkt für Diplomaten, Missionare und andere Ausländer. In diesem Rahmen gingen sie ihren Hobbys nach, wie dem Reiten oder der Jagd, tauschten Informationen aus und trafen sich einfach, um sich nicht so alleine zu fühlen.
In gewisser Weise also ein Treffpunkt, um das eigene Heimweh zu bekämpfen. Mary Taylor mischte sich unter die anderen Clubmitglieder, um sich nach ihrer Ankunft in Seoul an das Leben in Korea zu gewöhnen. Wie kam es dazu, dass die Taylors ein Haus namens Dilkusha am Fuße des Berges Inwangsan errichten ließen? Wir begleiten Professor Kim Ik-sang. Wir stehen nun vor dem alten Ginkgo-Baum, der von General Kwon Yul gepflanzt worden sein soll. Auf einer Tafel steht, dass sich hier das Haus des Generals befunden habe. Dilkusha wird zurzeit restauriert. Sah das Haus genauso aus, als Professor Kim Ik-sang es zum ersten Mal gesehen hat?
Ja, es war unklar, wem das Haus eigentlich gehörte, und so wurde es seit den 1960er Jahren illegalerweise von Obdachlosen besetzt. Es handelte sich um Staatseigentum, war aber 60 Jahre lang nicht instand gehalten worden. Die illegalen Bewohner wurden in Verhandlungen zum Auszug bewegt und eine Restaurierung wurde beschlossen.
Damals, als das Haus gebaut wurde, gab es in der Umgebung noch keine anderen Gebäude, nur die Seouler Stadtmauer, kaum einen Steinwurf entfernt. Die Taylors haben hier sicher oft Spaziergänge unternommen.
In Marys Autobiografie ist davon die Rede, dass sie mit Bruce und dem Hund Spaziergänge entlang der Mauer unternommen hat, bis ganz ans Ende der Stadtmauer, bis zum Stadttor Sukjongmun im Norden.
Betrachten wir, was Mary in ihren Aufzeichnungen geschrieben hat.
Albert und ich beschlossen, einen Spaziergang entlang der Mauer zu unternehmen. Wir kamen an einem hohen Baum vorbei, etwa 30 Meter hoch. Ich hatte nie zuvor einen solchen Baum gesehen. Der untere Teil des Stammes war etwa 120 Zentimeter dick und die Rinde glatt und grau. Der Baum hatte dicke Äste und Teile der Wurzel brachen aus dem Boden wie eine Schlange. Ich fragte Albert, was dies für ein Baum sei.
Ein Ginkgo-Baum. Botaniker nennen ihn lebendes Fossil. Die Koreaner verehren diesen Baum und pflanzen ihn nur an heiligen Orten oder Palästen an. Er trägt silberne Früchte. Wie gesagt, sein Name ist Ginkgo, aber du kannst ihn nennen, wie es dir gefällt.
Wir beschlossen ihn, unseren Baum zu nennen. Ich hätte diesen Baum so gerne haben wollen und der Platz hier war ideal für ein Haus. Seit diesem Tag kam ich immer wieder hierher zu diesem Baum, um mich meinen Tagträumereien hinzugeben und auf das nebelverhangene Seoul hinunterzublicken.
Mary war beeindruckt von diesem Baum. Nachdem sie sich ein wenig in Korea eingelebt hatte, lernte sie auch noch andere Dinge kennen, die sie an diesem Land faszinierten. Beispielsweise die wunderschöne Bergwelt Koreas. Sie begleitete ihren Ehemann auf eine Geschäftsreise nach Wonsan in der Provinz Gangwon-do und reiste auch zum Gebirge Kumgangsan. Auf dieser Reise hatte sie das erste Mal Gelegenheit zu erfahren, was die Koreaner über die japanischen Besatzer dachten.
Wir brachen schon vor Sonnenaufgang auf und stiegen bis Manmulsang hinauf, von wo man das gesamte Gebirge Kumgangsan sehen konnte. Als wir am Kuryong-Wasserfall hinabstiegen, um eine Pause zu machen, kam ein koreanischer Student namens Yong, der als Reiseführer fungierte, zu mir herüber und flüsterte mir zu: „Sind Sie eine Freundin Koreas?" Ich nickte und er sprach weiter: „Diese verdammten Japaner, sie haben uns alles genommen. Aber wir werden uns alles zurückholen. Wir werden unabhängig sein, genauso wie es eine amerikanische Zeitung schon geschrieben hat. Ich schwöre." Es war das erste Mal, dass ich einen Koreaner aus rein koreanischer Sicht sprechen hörte. An diesem Abend sah ich in unserer Unterkunft das wahre Gesicht der Koreaner. Wir übernachteten in einem idyllischen Landhaus mit strohgedecktem Dach und Albert unterhielt sich nach dem Abendessen mit dem Inhaber, einem älteren Herrn. Dieser zeigte verärgert in Richtung des Gipfels Pirobung, wo sich ein japanisches Hotel befand. Später erklärte mir Albert, worum es in ihrem Gespräch gegangen war.
Der alte Herr stammte aus einer adligen Familie, aber die Japaner haben das alte Gesellschaftssystem abgeschafft und sein Land beschlagnahmt. Er sagte, dass das Hotel am Pirobung eigentlich ihm gehört habe. Der einzige Grund, weshalb er noch weiterlebe, sei der Wunsch, die Unabhängigkeit seines Landes noch zu erleben. Mary erlebt hier zum ersten Mal, wie leidenschaftlich die Koreaner nach Unabhängigkeit streben. Kim Sung-tae, Leiter des Instituts für christliche Geschichte in Korea, erklärt, wie die Haltung der Koreaner von Ausländern wahrgenommen wurde.
Die Japaner rechtfertigten ihre Kriege mit China 1894 und mit Russland 1904 mit dem Versuch, den Frieden in Ostasien zu bewahren. Aber Japan versuchte auch, Korea zu kolonialisieren. Zur Unterstützung im Russisch-Japanischen Krieg wurden zwei japanische Armeedivisionen auf koreanischem Boden stationiert, aber auch nach Ende des Kriegs blieben die Japaner in Korea. Historischen Aufzeichnungen zufolge brachten die Japaner 150.000 koreanische Kämpfer um, die sich ihnen in Form von Bürgerwehren entgegenstellten. Die japanische Annexion Koreas wurde im August 1910 abgeschlossen. Japan nahm dem koreanischen Volk seine Freiheit, löste alle koreanischen Organisationen auf, beschlagnahmte Land und Eigentum und verteilte es an die Kolonialherren. Schon vor dem 1. März 1919 gab es zahlreiche Aufstände gegen die Besatzer. Ausländische Korrespondenten, die nach Korea gekommen waren, um über den russisch-japanischen Krieg zu berichten, sahen, wie tapfer sich die Koreaner gegen die Japaner wehrten. Der Begriff Ilbyong, Armee der Gerechten, wurde zum ersten Mal in der Zeitung Tehan Meil Shimbo verwendet, die vom koreanischen Journalisten Yang Ki-tak und vom Briten Ernest Thomas Bethel gegründet wurde.
Mary und Albert werden auf ihrer Reise zum Gebirge Kumgangsan Zeuge weiterer Anzeichen einer wachsenden Unabhängigkeitsbewegung.
Man zeigte uns unseren Raum im Tempel Chang'ansa. Der Fußboden war beheizt und die Nachtluft war lau, und so öffneten wir das Schiebefenster, um den Mond sehen zu können. Da hörten wir aus dem Nachbarraum eine leise, traurige Melodie. Arirang, Arirang, Arario. Ich gehe über den Arirang-Hügel. Albert sagte mir, dass dieses Lied von denjenigen handle, die ihr Zuhause verloren hätten.
Es gibt Dutzende verschiedener Fassungen von diesem Lied. Wie auch immer der Text lauten mag, die Melodie scheint politische Bedeutung zu haben. Es ist eine Art Code. Als Japan nach dem russisch-japanischen Krieg einen Regierungsgeneral in Korea aufstellte, flohen die Koreaner in die Mandschurei. Tausende koreanischer Soldaten schlossen sich ihnen im Norden an, als Japan das koreanische Militär auflöste. Die vertriebenen Koreaner richteten ein Hauptquartier in der Provinz Jilin ein und bildeten Freiheitskämpfer aus. Seit der Annexion Koreas durch Japan im Jahr 1910 kamen mehr Menschen hierher ins Gebirge. Sogar die friedlich wirkenden Mönche sind möglicherweise im Widerstand. Und manche von ihnen predigen die Notwendigkeit der Unabhängigkeit, wann immer sie in die Dörfer gehen, um Almosen zu erhalten. Shin Kyung-ju, Professor für Geschichte an der Konguk University, erläutert mehr über die Ereignisse in der Mandschurei. Ging die Unabhängigkeitsbewegung dort anders vor als in Korea?
Ja, man kann sagen, dass die Koreaner in der Mandschurei militanter waren. Die Widerstandskräfte waren ermutigt dadurch, dass US-Präsident Woodrow Wilson sich bei der Pariser Friedenskonferenz zum Ende des Ersten Weltkrieges für das Selbstbestimmungsrecht der Völker einsetzte. Die Exilkoreaner zeigten besonders begeisterten Einsatz für die Unabhängigkeit und so verbündeten sich 39 Unabhängigkeitskämpfer in der Mandschurei und Russland, um 1918 die Unabhängigkeitserklärung auszurufen.
Dies war noch vor der Bewegung vom 1. März 1919. Was besagte diese Unabhängigkeitserklärung?
Diese Unabhängigkeitserklärung besagte im Wesentlichen, dass die Zwangsannexion Koreas durch das japanische Kaiserreich ungültig sei und dass man weiter kämpfen werde, um die Unabhängigkeit zu erhalten.
Viele der Unterzeichner sind auch noch heute in Korea bekannt.
Viele der Unterzeichner finden sich heute in den koreanischen Geschichtsbüchern. Kim Kyushik, Koreas offizieller Gesandter zur Pariser Friedenskonferenz, General Kim Jong-un, der den Cheongsanri-Kampf siegreich durchführte, An Chang-ho und Shin Che-ho, beide hochgeschätzt, Kim Yak-yeon, der Onkel des Dichters, Yoon Dong-ju, Lee Si-yong, Koreas erster Vizepräsident, und Lee Hae-yong, der all seinen Besitz verkaufte, bevor er mit seiner großen 40-köpfigen Familie in die Mandschurei zog, um den Widerstand zu finanzieren, und viele mehr.
이런 그 정말 쟁쟁하신 분들 그리고 대한민국 임시정부의 헌법인 임시헌장을 작성했던 조수항 선생까지 무호독립선언서에 서명을 하셨습니다.
Hatte diese Erklärung etwas zu tun mit den beiden Unabhängigkeitserklärungen vom 8. Februar und vom 1. März 1919?
큰 영향을 주죠. 그런 어떤 우리 만주 지역에서 이런 무호독립선언이
Ja, sie hatte weitreichende Wirkung. Die Unabhängigkeitserklärung aus der Mandschurei gab den Koreanern Hoffnung. Dieses Engagement verbreitete sich bis nach Tokio und brachte die Erklärung vom 8. Februar hervor und schließlich die vom 1. März, die wir alle kennen.
Die Entwicklung der koreanischen Unabhängigkeitserklärung verlief also von der Mandschurei über Tokio bis nach Seoul. Wie empfand Mary Taylor die Atmosphäre in Seoul unmittelbar vor der Unabhängigkeitserklärung 1919?
Ende Februar 1919 befand ich mich im Severance Krankenhaus und erwartete die Geburt unseres ersten Kindes. Aus meinem Raum hatte ich den Blick auf die Straße zum Tor Namdaemun. Am Morgen des 28. Februar sah ich aus dem Fenster und sah zu meinem Erstaunen vor dem Haupteingang des Krankenhauses japanische Soldaten Wache stehen. Die Straße war voll von Koreanern in traditioneller weißer Kleidung. All den Leuten nachzuurteilen, die aus Richtung des Bahnhofes kamen, mussten viele von ihnen aus anderen Teilen des Landes gekommen sein. Da kam mein Mann ins Zimmer.
Die Japaner haben nun endlich den Tod des koreanischen Kaisers bekannt gegeben. Ich habe gestern jemanden aus Tokio getroffen, der einen Sonderkorrespondenten suchte, der über die Begräbnisfeierlichkeiten berichten könne. Ich gab ihm meinen Lebenslauf und er hat diese Visitenkarte für mich gemacht.
Auf der Karte, die Albert mir zeigte, stand UPAP Special American Correspondent. An jenem Tag kam unser Sohn zur Welt. Nach der Geburt hörte ich in noch benommenem Zustand, wie Türen auf und zugingen und wie Menschen schrien und umherrannten. Als ich die Augen öffnete, sah ich, wie eine Krankenschwester ein Bündel Papier unter meine Bettdecke legte. Ich fragte sie, was da vor sich gehe. Sie sagte, dass es in der Wäschekammer des Krankenhauses eine Druckmaschine versteckt sei. Die Japaner hätten das Gebäude durchsucht und die Druckpresse auch gefunden. Ein paar Angestellte seien daraufhin festgenommen worden, aber das, was da gedruckt worden war, hätten die Japaner nicht entdeckt. Die Blätter, die da unter meiner Bettdecke lagen, waren die gedruckten Dokumente. Ich versuchte zu verstehen, was all das bedeute. Ein paar Minuten später brachte eine Krankenschwester mein Baby. Es hatte blaue Augen und nun hielt ich es erleichtert im Arm. Später versuchte auch Albert, das Kind auf den Arm zu nehmen, und da entdeckte er die Blätter. Sofort legte er das Kind nieder, nahm ein Blatt Papier und ging zum Fenster, um es genauer zu betrachten. »Die koreanische Unabhängigkeitserklärung«, rief er. Dieses Schriftstück schien ihn mehr zu interessieren als sein eben geborener Sohn. In dieser Nacht versteckte mein Schwager William eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung und einen Artikel, den Albert auf dem Notizpapier des Krankenhauses geschrieben hatte, in seinen Schuhabsätzen und reiste unverzüglich nach Tokio ab. Seine Aufgabe war es, diese Dokumente per Telegramm nach Amerika zu schicken.
Das Severance-Krankenhaus liegt heute bekanntlich in Shincheon, aber damals, 1919, befand es sich an anderer Stelle. Wie Professor Shin-Byung-Ju bestätigt.
Ja, heute kennt man das Severance-Krankenhaus in Shincheon und auch das in Gangnam, aber damals lag es unmittelbar am Namdaemun gegenüber des Seoul Hauptbahnhofs. Ein guter Ort, um Zeuge der Bewegung vom 1. März zu werden.
Aber Marys Baby kam am 28. Februar zur Welt und das Begräbnis von Kaiser Gojong war am 3. März. Warum haben sich schon so früh so viele Leute versammelt?
Kaiser Gojong starb am 21. Januar und das Begräbnis war für den 3. März geplant. Aber die Leute waren misstrauisch und fragten sich, warum er so plötzlich verstorben sei und ob die Japaner ihn vielleicht umgebracht hätten. Der Aktivist Yun Ji-ho schrieb in seinem Tagebuch davon, dass die Zähne und Zunge des verstorbenen Kaisers schwarz und sein ganzer Körper angeschwollen gewesen sei, was zu Gerüchten führte, dass er womöglich vergiftet worden sei. Viele Koreaner waren aufgebracht und versammelten sich für den Probedurchlauf der Trauerzeremonie am 1. März. Die Unabhängigkeitsbewegung beschloss, die schon versammelten Menschenmassen zu nutzen und verlas die Unabhängigkeitserklärung am 1. März um 12 Uhr mittags.
Es wurden auch Kopien der Unabhängigkeitserklärung verteilt. Das bedeutet, dass das Dokument bereits vor dem 1. März im Umlauf war. Wie sahen die Vorbereitungen dafür aus?
Unterzeichner wie Song Byung-hee, Lee Seung-hoon und Han Yong-un trafen sich regelmäßig, um die Erklärung vorzubereiten. Sie waren sich einig, was darin stehen sollte. Das Problem lag nun darin, die Erklärung in Umlauf zu bringen. Am 27. Februar wurden zwischen 17 und 23 Uhr rund 21.000 Exemplare gedruckt. Die Kopien wurden im ganzen Land durch religiöse Organisationen wie christliche Kirchen und buddhistische Tempel verschickt. In Seoul wurden Studenten mobilisiert, um die Blätter in der Nacht des 28. Februar zu verteilen.
Seoul 지역 같은 경우는 28일 밤에 학생 대표들을 통해 이 선언서를 배포를 해서 이들에 의해서 이제 주도적으로 쫙 깔리게 되는 그런 상황을 맞이하게 됩니다.
Betrachten wir ein paar Zeilen aus der Unabhängigkeitserklärung vom 1. März 1919. Hiermit erklären wir die Unabhängigkeit und die Freiheit des koreanischen Volkes. Wir erklären dies vor allen Nationen der Welt im Bewusstsein der Gleichheit aller Menschen. Wir erklären dies vor unseren Nachkommen, auf dass sie auf ewig ihr angeborenes Recht auf eine eigene Nation wahrnehmen können. Opfer überholter Vorstellungen von Aggression und roher Gewalt. Wir haben zum ersten Mal in unserer langen Geschichte nun ein Jahrzehnt lang unter fremder Tyrannei gelitten. Unser Existenzrecht wurde geraubt, unser geistiges Wachstum gehemmt, unser nationaler Stolz und unsere Ehre beschädigt. Und verloren ging die Möglichkeit, unseren eigenen schöpferischen Beitrag zum Fortschritt der Weltzivilisation zu leisten. Wenn wir unseren mit Füßen getretenen Nationalstolz wiederbeleben wollen, wenn wir als Individuen unser volles Potenzial entfalten wollen, wenn wir unsere Kinder vom Erbe der Schande befreien wollen, wenn wir nachfolgenden Generationen Segen und Wohlstand hinterlassen wollen. So ist es unsere erste und wichtigste Aufgabe, die Unabhängigkeit unseres Volkes zu sichern. Wir erheben uns. Das Gewissen ist auf unserer Seite und die Wahrheit marschiert mit uns. Der Artikel, den Albert Taylor über die Unabhängigkeitserklärung schrieb, erschien in der Ausgabe vom 13. März in der New York Times. Nun wusste die Welt, was sich in Korea zugetragen hatte. Der Widerstand der Koreaner setzte sich auch nach Verlesung der Unabhängigkeitserklärung vom 1. März fort. Überall im Land kam es zu Streiks und an manchen Orten auch zu militanten Aktionen und Überfällen auf japanische Polizeistationen. All diese Aktionen wurden von den Japanern, wie nicht anders zu erwarten, gnadenlos gerecht. Auch zahlreiche Ausländer wurden Augenzeugen der Gewalt.
Mein Name ist Vera Ingerson. Ich war damals Krankenschwester im Midong-Krankenhaus in der Provinz Pyeongan-do. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie bei den Protesten am 1. März ein Junge in den Rücken geschossen wurde. Ein junger Mann wurde mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht. Er befand sich in kritischem Zustand. Wir konnten seinen Arm vor der Amputation bewahren, aber er konnte den Arm nicht mehr voll benutzen. Ein Mann kam mit einer Schusswunde im Genick. Am traurigsten mitzuerleben war es, als 5 Tage später 6 Kinder ins Krankenhaus kamen. Sie waren 3 Tage lang je 30-mal ausgepeitscht worden, weil sie Flugblätter verteilt hatten. Sie alle starben nach wenigen Tagen. Sie sagten, das Einzige, das sie bedauerten, sei es zu sterben, bevor das Land befreit worden sei. Ich bin Elisabeth Kies. Ich bin Künstlerin. Ich musste am Schuleingang Wache stehen, um meine Schüler zu beschützen. Aber eine Schülerin bat mich, sie nach draußen zu lassen, damit sie ihre Eltern rächen könne, die in ihrem Haus ermordet worden seien. Als ich hinausging, um mir die Proteste anzusehen, waren dort japanische Polizisten, die Säbel und Holzknüppel schwangen und koreanische Demonstranten festnahmen. Ich sah Mädchen, die an den Haaren fortgezerrt wurden und dabei noch riefen, lang lebe unser Land.
Viele Ausländer nahmen den Widerstand der Koreaner nun erstmals bewusst wahr und waren beeindruckt. Kim Sung-tae erläutert Näheres.
Die Ausländer wussten von der Gewaltherrschaft und der Ausbeutung, die Korea unter den Japanern zu erleiden hatte, aber sie hatten bis dahin keinen Widerstand des koreanischen Volkes gesehen. Sie dachten, dass Koreaner feige und unzivilisiert seien und deshalb besser durch die fortschrittlicheren Japaner regiert werden sollten. Aber sie waren erstaunt über die Bewegung vom 1. März, die das eigentliche Wesen der Koreaner an den Tag brachte. Sie verstanden, dass die Koreaner ein tapferes Volk sind, das in der Lage ist, sein eigenes Land selbst zu führen. Durch den landesweiten Aufstand wurden auch etliche pro-japanische Ausländer dazu bewegt, positive Kommentare über den Mut und den unbändigen Willen der Koreaner zu verfassen.
Die systematischen Gewalttaten der Japaner an den Koreanern gingen allerdings unvermindert weiter.
Am 16. April 1919 fuhr Albert nach Suwon und Jeonju, um über die dort verübten Massaker zu berichten. Er sah, dass ganze Dörfer niedergebrannt worden waren. Außerdem fand er heraus, dass japanische Soldaten Leute aus dem Dorf in einer Kirche eingesperrt hatten und durch die Fenster auf sie geschossen hatten, weil sie vermuteten, dass sich unter ihnen Anführer der Unabhängigkeitsbewegung befänden. Überall im Land kam es zu so schrecklichen Ereignissen.
Albert Taylor berichtete über das Massaker von Jeamni vom 16. April 1919 und sorgte dafür, dass die Welt von den Grausamkeiten der Japaner erfuhr. Professor Shin Byung-ju erklärt, welche Entwicklungen zu dieser Tragödie führten.
Im Dorf Jeamri in der Nähe von Hasong wurden verschiedene Protestaktionen durchgeführt. Die japanische Polizei durchkämmte die Gegend, aber die Koreaner griffen weiter japanische Einrichtungen an. Da kamen die Japaner auf die Idee, die koreanischen Einwohner in eine Kirche zu locken, unter dem Vorwand, dass man sich für die Missetaten eines japanischen Soldaten entschuldigen wolle. In dieser Erwartung kamen alle aus dem Dorf, die über 15 Jahre alt waren, in die Kirche. Doch als sie dort versammelt waren, schlossen die Japaner von außen die Tür zu, legten ein Feuer und schossen auf alle, die versuchten, aus der brennenden Kirche zu entkommen.
Hierbei starben 28 unschuldige Zivilisten. Als davon berichtet wurde, wandte sich die Meinung der internationalen Öffentlichkeit gegen die Japaner. Auch verschiedene Missionare protestierten heftig gegen das brutale Vorgehen der Japaner.
Auch nach diesem Vorfall gingen Albert und ich zu den Gerichtsverhandlungen der Freiheitskämpfer, die die Bewegung des 1. März angeführt hatten, und Albert schrieb Artikel für die ausländische Öffentlichkeit. Er investierte eine Menge Zeit in seine Arbeit als Korrespondent und schien durchaus stolz darauf zu sein. Wir waren nun beinahe 5 Jahre in Korea.
Mary, komm mal hier herüber. Es gibt etwas, das wir heute mit Champagner feiern können. Auf unseren Baum.
Unseren Baum? Zu meiner großen Überraschung meinte Albert, er habe das Grundstück mit dem Ginkgo-Baum gekauft und wir würden nun dort unser Haus bauen. Dilkusha, mein Traumhaus. Ich hatte immer von einem romantischen Heim geträumt und nun schien es bereits als richtiges Haus vor mir zu stehen. Es kam die Zeit, da ich den Namen unseres Hauses auf den Grundstein gravieren sollte, und ich schrieb Dilkusha 1923. Musik. Beinahe 20 Jahre waren vergangen, seit wir in das Haus gezogen waren. Dilkusha hatte uns jede Bequemlichkeit und jede Wärme geboten, die ein Haus nur bieten kann. Doch dann kam der schicksalhafte Winter des Jahres 1941. Japan hat den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt, sagte Albert. Das war das Letzte, was er zu mir sagte, bevor er von japanischen Polizisten aus der Wohnung gezerrt wurde. Ich sammelte alle Artikel zusammen, die er als Korrespondent geschrieben hatte, und verbrannte sie im Kamin. Wie erwartet kamen am nächsten Tag japanische Polizisten und durchsuchten das Haus. Ich durfte nicht nach draußen gehen und andere Leute treffen. Die Polizei kam nun fast täglich, um mich zu befragen und mich zu observieren. Sie erzählten mir Lügengeschichten, wie die, dass mein Sohn Bruce, der sich in den USA befand, getötet worden sei. Ich war in meinem eigenen Haus gefangen. Ich hatte nichts mehr zu essen, aber immer wieder stellte mir jemand ein paar Eier, einen toten Fasan oder etwas Kimchi vors Fenster oder auf die Veranda. Es waren die Geschenke meiner koreanischen Nachbarn.
Im Winter 1941 wurde Albert Taylor von der japanischen Polizei festgenommen und Mary unter Hausarrest gestellt. Was geschah mit den Ausländern, die damals in Korea lebten? Kim Sung-tae zu den Hintergründen.
일본이 1931년에 만주를 침략하잖아요. 만주 침략하면서 일본에서는 31년부터
Japan drang 1931 in die Mandschurei ein. Japan befand sich 15 Jahre lang im Krieg, von 1931 bis 1945. Es nutzte Korea als logistische Basis für seine Kriegsführung. Die Japaner mobilisierten koreanische Truppen für den chinesisch-japanischen Krieg im Jahr 1937 und zwangen die Koreaner für ihre Kriegsziele zu harter Arbeit. Im Jahr 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch Deutschlands in Polen. Japan verbündete sich zu dieser Zeit mit Deutschland und bereitete sich auf einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten vor. Im Jahr 1940 war das Gerücht, dass Japan gegen Amerika und England Krieg führen würde, so weit verbreitet, dass die amerikanische und britische Regierung all ihren Bürgern in Korea die Rückkehr nach Hause empfahl. Die meisten Ausländer kamen im Frühjahr 1941 nach Hause, aber wer sich entschied zu bleiben, durfte dies. Am 7. Dezember 1941 verübte Japan einen Blitzangriff auf Pearl Harbor. Die damalige japanische Regierung von Korea fror alle Ausländerguthaben ein, setzte alle männlichen Ausländer an einem Ort fest und stellte alle Ausländerinnen unter Hausarrest. 1942 wurden alle Ausländer in Korea zum Hafen von Busan gebracht. Sie bestiegen ein Schiff nach Yokohama, Japan, von wo aus sie nach Amerika ausgewiesen wurden. Tatsächlich wurden sie gegen die in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich inhaftierten japanischen Staatsangehörigen ausgetauscht. Dies war die Zeit, als die Taylors in die Staaten zurückkehrten.
Die Taylors mussten Korea im Mai 1942 verlassen. Was passierte, nachdem sie das Land verlassen hatten? Wie ging es weiter?
Im September 1948, 6 Jahre nachdem wir Korea verlassen hatten, bestieg ich das Militärtransportschiff General Altman, das nach Korea fuhr. Diese Reise nach Korea unterschied sich von meiner vorigen dadurch, dass ich meinen lieben Albert nicht an meiner Seite hatte. Er war 2 Monate zuvor verstorben, ohne sein geliebtes Korea noch einmal sehen zu dürfen. Als habe er seinen Tod vorausgesehen, hatte er wiederholt darüber gesprochen, was ich tun solle, wenn er tot sei.
Mary, wenn es so kommen sollte, dass ich an einem anderen Ort sterbe als Korea, dann bitte ich dich, dass du meine Asche zurück nach Korea bringst, damit sie dort begraben werden kann.
Und so beschloss ich, ihm diesen Wunsch zu erfüllen und ihn in Korea zu begraben. Am Morgen der Trauerfeier sprach ich ein einfaches Gebet in der Kapelle und ging dann zum Friedhof Yanghwa-jin für ausländische Missionare. Es war ein wunderschöner Ort, auf einem Hügel gelegen, mit Blick auf den Fluss Han. Ich erinnerte mich an die schöne Zeit, die wir in Seoul verbracht hatten, und erkannte die Namen alter Freunde auf den Grabsteinen. Ihre Geister werden Albert im Himmel willkommen geheißen haben.
Albert Wilder Taylor, geboren 1875 in Silver City, Nevada. Mit seinem Vater George Taylor, 1897 nach Seoul gekommen. Gestorben im Juni 1948 in Glendale, Kalifornien. Ehefrau Mary Lindley Taylor, einziges Kind Bruce Tickle Taylor. So steht es auf dem Grabstein. Professor Kim Ik-sang berichtet, dass er schon mehrfach hierher gekommen sei.
Ich war schon öfter hier. Bevor ich von der Familie Taylor gehört hatte, gab es für mich keinen Grund, hierher zu kommen. Ich wusste nicht einmal, dass es einen solchen Ort in Seoul gibt.
Der Grabspruch für Albert Taylor lautet: Wenn auch erfüllt ist deine Pflicht auf Erden, so ging doch verloren dein Heim, und genommen wurden dir deine Verdienste.
Albert bemühte sich, nach der Befreiung des Landes nach Korea zurückzukehren. Er schrieb sogar Briefe an das amerikanische Militärregime in Korea und betonte, dass er mehrere Jahrzehnte in Korea gelebt habe und sein Wissen über das Land eine große Hilfe sein könne. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er starb 1948 und nur Mary Taylor kam zurück, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Hier wurde er schließlich beigesetzt.
Albert Taylor zeigte der Welt, was Korea auf sich genommen hat, um die Unabhängigkeit zu erreichen. Nicht nur Albert Taylor und seine Frau Mary, die ihr Leben in Korea dokumentiert hat, gebührt Dank, sondern auch ihrem Sohn Bruce, der hier geboren und aufgewachsen ist, und ihrer Enkelin Jennifer, die ihre kostbaren Erinnerungsstücke großzügig an Korea gespendet hat. Das 100-jährige Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März bietet angemessene Gelegenheit, sich an die Taten dieser mutigen Familie zu erinnern.
Als ich Korea 1948 das letzte Mal besuchte, stand ich lange vor Dilkusha, unserem Palast der Herzensfreude, und betrachtete das Haus. Der Ginkgo-Baum neben dem Haus stand majestätisch da, mit leuchtenden goldenen Blättern. Ich streichelte den Grundstein und ging dann ins Haus. Ich schaute aus dem Fenster im ersten Stock und sah in der Ferne den Gipfel des Kwanak-san, überflutet vom Sonnenlicht. Es kam mir so vor, als hörte ich von Weitem das Robert Burns Gedicht, das Albert so gerne für mich rezitiert hatte.
Und würden trocken Strom und Meer und schmölzen Fels und Stein, ich würde dennoch immer da dir Herz und Seele weihen. Das war Dilkusha und die Bernsteinkette, die KBS World Radio Sondersendung zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.de.